und herzlich willkommen zu Folge 214 vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Aufnahme ist der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen. Wieder eine kleine Kamingesprächrunde.
Ja, richtig, richtig lauschig auf jeden Fall wieder. Ich glaube, diesmal kämpfen wir nicht mit den gleichen klimatischen Bedingungen, wie das letzte Woche der Fall war. Ist auf jeden Fall etwas angenehmer hier bei mir.
Wir haben ja gesagt, wir wollen eine kurze Folge, wo die Essenz des Pokalspiels rauskommt. Deshalb habe ich jetzt hier genau ein Bier. Normalerweise habe ich zwei. Und die Bierlänge wird quasi jetzt die Folgenlänge.
Ja, alles klar. Schauen wir mal. Bin sehr gespannt, ob wir das schaffen, in der Hälfte der normal üblichen Zeit hier fertig zu werden. Was auf jeden Fall dabei helfen könnte, ist, dass wir ja nicht nur mit halber Besetzung hier aufnehmen, es fehlen ja Moritz und Tim, sondern dass auch nur die Hälfte von uns hier beiden überhaupt das Spiel gestern hat sehen können. Nämlich du, Jan. Bei mir war es wirklich sehr, sehr chaotisch gestern. Da war ein Stromausfall in den ersten 20 Minuten des Spiels, den ich hier in der Wohnung hatte, noch das kleinste Problem. Und ja, leider habe ich dann das Spiel gar nicht sehen können. Das wird sich dann aber hoffentlich bis zur nächsten Woche wieder geändert haben. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Eindrücke, die du hast mitnehmen können. Und ich habe natürlich jetzt irgendwie auch mir zumindest angeschaut, was es an Zusammenfassungen so gibt. Und ja, wir haben halt gedacht, wir nehmen eben trotzdem, trotz dieser widrigen Bedingungen, eine kleine kurze Folge für euch auf, weil es ja gerade auch jetzt in den letzten Wochen nach unserer enthusiastischen Vorschaufolge doch eher etwas grummeligere Folgen von uns gegeben hat. Und wenn man sich jetzt gerade schon mal etwas freuen kann darüber, dass die Fortuna in die nächste Runde des DFB-Pokals eingezogen ist, dann können wir das hier auch ein bisschen würdigen.
Darf ich dir da mal eine Frage zum Hineinkommen in dieses DFB-Pokalsegment stellen? Es zielt so ein bisschen auf deine fundamentalen Expertisen im Bereich Marketing und Fashion ab.
Ja.
Ich mal dir mal jetzt mal ein Szenario aus, ja? Und dann antwortest du so auf diese Fragen nicht, wie du weißt, wie die Antwort ist, sondern wie es logisch wäre, aus seiner Sicht. Nehmen wir mal an, die Fortuna stellt fest, dass ihr Eye-Candy von Trainer am Seitenrand gut zu gebrauchen ist, um Merchandising anzupreisen. Das heißt, Leute kaufen halt, wenn sie Daniel Thune sehen, die zum Beispiel die Jogging-Buchse.
Zum Beispiel.
Ja. Und dann der nächste logische Schritt wäre dann ja, man macht zusammen mit dem Ausstatter eine Kollektion, die halt sich inspirieren lässt von eben jenem Eye-Candy-Trainer Daniel Thune. Ja, mal. Nehmen wir das mal an. Wie sollte dieser Eye-Candy-Trainer eigentlich beim nächsten Pflichtspiel, nachdem du die Sachen auf den Markt gebracht hast, angezogen sein? Der ohnehin ja immer Fortuna Merchandise trägt.
Ja gut, vermutlich sollte man die Kleidungsstücke anziehen, die man halt gerade vor kurzem erst irgendwo groß beworben hat. Würde ich denken.
Mit seinem Namen und seinem Gesicht. Ich habe ja darauf gewartet, sofort alles einzukaufen, was in dieser Kollektion klingt sehr groß. Es ist ein Pulli und eine Hose. Wollte es aber erstmal live sehen. Und er trägt das aber nicht. Und da stellen sich mir Fragen. Es stellen sich mir die erstens die Frage, will er das nicht tragen? Das wirft diese ganze Story von ihm inspiriert ziemlich über den Haufen. Oder bei der Fortuna hat niemand dran gedacht, ihm das hinzulegen. Hör mal, das haben wir jetzt hier gerade zum Verkauf angeboten. Macht vielleicht aus unserer Sicht Sinn, dass du das anziehst? Möglich. Oder man glaubt aber von wegen, dass ich das erst über den nächsten, weiß ich nicht, das verkauft sich jetzt eh. Man preist es dann erst in ein paar Wochen an, nochmal, wenn er es halt an der Seitenlinie trägt, dann kann man es quasi noch weiter verkaufen.
Was ist denn mit der Möglichkeit, dass, also ich meine, häufig, das ist mir nämlich zum Beispiel auch aufgefallen beim Spiel gegen Hannover, beim Heimspiel, wo es ja wirklich auch sehr, sehr warm war, also wo man halt auch mit T-Shirt ziemlich geschwitzt hat, dass da halt auch Daniel Thune da in seiner üblichen Jogginghose plus halt irgendwie dieser Trainingsjacke dazu halt irgendwie unten stand und das irgendwie, glaube ich, erst nach einer Zeit irgendwann ausgezogen hat, was wiederum eigentlich deine These so ein bisschen untermauern würde, dass man ihn da halt immer erstmal in diese Klamotten reinzwängt, damit das halt bei den ersten Spielminuten halt irgendwie drauf ist oder halt eben in diesen 10 Sekunden Vorspann, der ja auch für jedes Highlight-Schnipsel ja immer geschnitten wird, ne? Irgendwie die Trainer begrüßen sich, der und der Trainer hat es gerade schwer, weil XY und so weiter. Ne?
Ja, ich glaub, ihr, weil von Düsseldorf-Trainer,
ja. Ja, du weißt, was ich meine. Und dann wäre auch mein erster Gedanke, ich glaube, es war ja gestern in Schweinfurt ja schon auch eher wärmer, hat er vielleicht einfach Klamotten an, die einfach da besser zur Hitze gepasst haben.
Ja, aber er hatte halt einen weißen Hoodie an. Also der Jahnstraßen, neu inspiriert von Daniel Tune, ist halt auch ein Hoodie. Die Frage ist, ist das ein wärmerer Hoodie als den weißen Hoodie, den er die letzten Male immer angehabt hat? Ist das ein Restposten, den man loswerden will, dieser weiße Hoodie?
Ja, vielleicht ist es auch einfach der Hoodie, den man jetzt halt irgendwie ein bisschen eigentlich an die, den man halt irgendwie für die Sommermonate so ein bisschen gedacht hat. Und vielleicht wird man dann halt den dunkleren Jahnstraße dann irgendwie mehr tragen, wenn es jetzt in die dunkleren Herbstmonate geht, und hat dann irgendwie auch erst sich überlegt, den Trainer damit anzuziehen.
Aber vielleicht bringt man das dann halt dann auch erst im Herbst raus. Weil das merkt ja keiner, wenn du das jetzt nicht rausbringst. Da wartet ja keiner, ach, wo ist denn jetzt eigentlich der Daniel Tune-Pulli? Außer ich natürlich, aber eher, also nicht aktiv.
Ja, ich glaube fast, dass also man darauf setzt, dass halt die meisten Leute den Weg in den Ticketshop finden, wie du ihn, glaube ich, auch zuerst gefunden hast. Nämlich, dass man halt vorm Fernseher sitzt und denkt, oh, der sieht aber gut aus, der Herr Tune. Was hat der denn da an? Ach ja, da schaue ich mal im Shop nach. Und ich glaube, man setzt eher auf diesen Effekt, als dass einem das jetzt halt schon vorher irgendwie in die sozialen Medien gespült wird. Weil das, glaube ich, das fällt einem dann doch vielleicht eher nur dann auf, wenn man eh schon so ein bisschen darauf wartet.
Okay. Das sind, ich bin nicht zufriedengestellt damit, aber vielleicht weiß ja auch jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine Antwort auf meine Frage, was sich dabei gedacht worden ist oder auch nicht. Ich finde es schade. Ich hätte Daniel Tune gerne in Schweinfurt bei den Schnüdeln. Ein Wort, das wir. Man denkt eigentlich, dass das Wort Schnüdel, dass es irgendwann langweilig wird. Wenn man es halt total oft gehört hat und die haben es ja auf ihren T-Shirts drauf und so und auf den Cappies. Mhm. Aber nein. Ich bin eigentlich sehr glücklich, immer noch mit diesem Wort Schnüdel und auch, dass wir heute aufnehmen. Vielleicht ist es auch der Hauptgrund, warum wir heute aufnehmen, damit wir das Wort Schnüdel noch mal ein paar Mal sagen können. Auf jeden Fall hätte ich gerne Daniel Tune in diesem Outfit gesehen, aber vielleicht gegen Paderborn. Nun ja. Ansonsten ging man ja in dieses Spiel rein und ich weiß nicht, wie es dir ging. Die einzige Überraschung, die ich hatte, war, dass jetzt ist Lou rausgeflogen. Auch eine Überraschung, die ich hatte. Also die einzige Überraschung, die ich hatte, neben der Tatsache, dass du eben rausgeflogen bist, ist, das gilt eben, übrigens auch gegen die Bierzeit, ne? Also unsere Aufnahmezeit hat sich jetzt quasi dadurch verkürzt.
Ja, Bierzeit schlägt. Vorher nicht 10 Minuten über die Trainingsanzüge reden sollen.
Nee, das war sehr wichtig und sinnvoll. Also, dann reden wir über die Aufstellung. Also, was ich hätte nicht damit gerechnet, dass Muslia und Appelkamp parallel anfangen. Wobei das, glaube ich, nur daran lag, dass ich halt gedacht habe, Muslia wird halt offensiver Mittelfeldspieler spielen und halt auf Außen wird ein anderer schneller reingebracht werden. Das lag gar nicht an. Ja. Er hätte nicht so aktiv darüber nachgedacht, einfach. Aber ansonsten lag das ja alles auf der Hand, was da Daniel Tune auf den Platz gebracht hat.
Ja, vielleicht ja irgendwie auch ganz, ganz, ganz verständlich, dass man dann halt irgendwie mit Appelkamp und Muslia gegen so einen Gegner, wo man eh erwartet, dass der halt sehr, sehr tief drinstehen wird, dass man da halt einfach viel Kreativität reinbringt und vielleicht gar nicht so sehr eben auf dieses Attribut Schnelligkeit eben geht, ne?
Ja, das wurde dann zur Halbzeit nochmal korrigiert. Also, um da reinzugehen, vielleicht kannst du gerne mal auch reinbringen und das unterbrechen. Das, die erste Halbzeit fing so ein bisschen langsam an. Also ich glaube, in den Zusammenfassungen wurde gesagt, die erste Viertelstunde gehörte irgendwie Schweinfurt, aber sowas fand ich halt eigentlich auch nicht. Sondern es war sehr auf einem gemächlichen Niveau. Man hat gemerkt, dass die Fortuna irgendwie überhaupt nicht in diese offensiven Zonen reinkommt. Das war immer ein sehr gleiches, sehr behäbiges Aufbauspiel. Sotiris hat sich halt in die Viererkette fallen lassen, dann eine Fünferkette draus gemacht. Mal war es auch Azusi. Und dann war eben der andere irgendwie als Anspieler gedacht im Mittelfeld. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Die Bälle wurden halt irgendwie immer nach außen geschoben und dann ist da halt nicht viel passiert. Also weder Zimmermann auf der einen noch Haier auf der anderen konnten da irgendwas einbringen. Muslia ist auch nicht so viel gelungen. Man hat halt immer gesehen, dass er vielleicht versucht, ja, ins 1:1 zu gehen. Das hat er auch gemacht, aber da ist halt nicht viel bei rumgekommen, muss man ehrlicherweise sagen. Es war trotzdem vielleicht auch nicht so überraschend, wenn man sich die letzten Spiele angeguckt hat. Wer zu diesem Zeitpunkt mir schon noch positiv aufgefallen war, neben dem ja, sehr präsenten Azusi, wobei der jetzt auch nicht immer die Knallerpässe gespielt hat, ne? Das war immer eigentlich der gleiche Pass raus auf Zimbo und dann ging es wieder zurück und ist nicht viel passiert. Aber in den Szenen, wo es dann mal gegen den Ball ging, war schon relativ früh zu sehen, dass Shinta Appelkamp durchaus motiviert war, mitzuspielen. Also man hatte nicht viele Gelegenheiten, ihn zu sehen in der ersten Halbzeit mit Ball, aber gegen den Ball hat er wirklich viel gemacht, war sehr präsent und hat da irgendwie versucht, das zu tun, was man irgendwie noch ja, gegen das Schweinfurter Bollwerk da anbringen kann. Aber das war alles sehr, sehr behäbig und sehr, also nicht frustrierend, aber schon so. Ja, gleichzeitig hatte ich halt nie das Gefühl, dass die Fortuna das jetzt hier irgendwie nicht gewinnen würde, sondern ich habe halt gedacht, die werden halt irgendwann halt ein Standardtor machen oder irgendwie wird einer reinfallen. Bis es dann quasi zu dieser, so also wäre es ja auch fast bekommen, ne? Also dieser Rasmussen-Foul da, dass dann halt eigentlich ein Elfmeter sein muss. Das wäre dann ja auch das Ding gewesen, wo es dann halt 1:0 für die Fortuna steht. Ja.
Ja, finde ich auch. Also ist schon krass. Also am Ende ist es jetzt ja auch gut ausgegangen, aber dass man jetzt auch in dem Spiel halt irgendwie, also wie ja wirklich einen glasklaren Elfmeter halt irgendwie nicht gepfiffen bekommt und dann halt auf der anderen Seite wieder einen von diesen Handelfmetern, wo halt ganz klar keine Absicht vorliegt, und man halt irgendwie dann, ja, weiß ich nicht, glaube ich,
Ja, aber
geteilter Meinung drüber sein darf, ob man halt sowas wirklich als Handelfmeter pfeifen darf. Also ich ärgere mich da ja immer drüber,
ich
aber
finde in dieser Situation, bin ja eigentlich häufig deiner Meinung, in dieser Situation ist das schon vollkommen in Ordnung, da einen Elfmeter zu pfeifen. Und das war aus zwei Gründen. Erstmal als Strafe dafür, wie scheiße verteidigt worden ist. Das muss man halt auch sagen, ne? Also das war in dieser Phase, hatte sich mein Gefühl, okay, die Fortuna wird das jetzt irgendwie 1:0 gewinnen, wahrscheinlich. Das wird hier nicht mit Lorbeerkränzen wird man nicht aus diesem Stadion rausgehen bei den Schnüdeln, sondern das wird irgendwie so ein dreckiger Pokalsieg, wie ja auch andere Mannschaften ihnen an diesem Wochenende, Grüße an die Hertha an dieser Stelle, hingelegt haben. Das ist ja auch okay. Aber das war in der Phase, wo die Fortuna eigentlich Kontrolle hatte, hat sie halt richtig gepennt. Da ist auf der Seite Muslia ist viel zu weit weg, der ist nicht in die Defensive eingerückt. Haier steht halt irgendwie in der Mitte rum. Siebert und Haier sprechen sich überhaupt nicht ab, wer da jetzt irgendwas ist. Beide gucken zum Ball. Und keiner schaut auf den außenstehenden Schweinfurter, Schnüdel. Und dann ist halt Haier in der Situation auch nicht nah dran, sondern der ist schon ein bisschen weiter weg. Er dreht sich dann so ein bisschen rein. Kriegt ihn da vielleicht an die Hand, who knows? Dann ist es halt für mich auch in der, okay, das ist nicht, ne? Das ist nicht irgendwie einen Meter vorher reinspringend und was soll er anders machen, sondern da ist halt auch schon noch mal ein bisschen Platz zwischen und vorher einfach nicht gut verteidigt mal wieder. Das muss man leider konstatieren. Dann fällt halt natürlich das 0-1 und da wohl ab dem Zeitpunkt wurde ich dann schon unruhig, weil also viele Tore habe ich der Fortuna zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zugetraut.
ja, also das ging mir dann parallel ja am Live-Ticker auch so. Also da habe ich dann ja auch schon wildeste Szenarien mir ausgemalt, weil man irgendwie dachte, okay, das ist jetzt ja anscheinend wieder genau das, was wir jetzt eben in den ersten beiden Spielen auch schon gesehen haben, ne? Man hat zwar irgendwie den Ball, aber findet findet halt irgendwie überhaupt nicht den Weg in den Strafraum und kann halt überhaupt keine Gefährlichkeit entwickeln und ist dann aber irgendwie hinten selbst gegen einen Gegner, der ja jetzt halt nicht so eine riesige Klasse halt mitbringt, dann irgendwie anfällig. Und wenn der Gegner dann halt irgendwie mal nach vorne kommt, treffen die halt eben auch sofort, wenn man sich da halt wieder dusselig anstellt. Mhm. So, also ich glaube, wir haben ja alle, glaube ich, um die Brisanz in dieser Situation gewusst, was das halt irgendwie heißt für so eine Mannschaft, was das vielleicht eben auch für eine eventuelle Trainerdiskussion heißt, wenn man halt irgendwie dann so einen 1-0 Rückstand eben zur Pause nicht mehr umgebogen bekommt. Und ja, von daher gab es dann ja wirklich großen Bedarf, ja halt eben noch was zu ändern. Und ich glaube, Daniel Thun hat ja auch schon gesagt, dass er in der Pause sehr, sehr laut geworden ist und da durchaus mal ein paar Worte halt irgendwie hat fallen lassen, um seine Mannschaft da ein bisschen aufzurütteln. Aber es ist halt eben nicht bei ein paar Worten geblieben, sondern man hat dann ja eben auch Personal getauscht, bringt halt Rossmann für den linken Flügel, um da halt für Haier, um da einfach viel, viel offensiv stärker zu werden, und bringt eben auch Lundahl für Matthias Zimmermann.
Ja, und das wirft, glaube ich, auch größere Fragen auf, die man hier auch besprechen kann. Es gibt Fragezeichen, die auch das Schweinfurt-Spiel auch nach der zweiten Halbzeit nicht irgendwie komplett aufgelöst hat oder die halt auch in diesem Spiel nur vielleicht nochmal größer geworden sind. Und die Außenverteidigersituation ist auf jeden Fall eine, die schon Sorgen bereitet, auch wenn man sich so umhört bei anderen, die sind wir nicht die einzigen. Also, dass man Haier rausnimmt und dafür Rossmann bringt, und quasi halt so ein bisschen, das ist halt irgendwie ein No-Brainer. Nicht nur, weil man irgendwie 0-1 hinten liegt, sondern auch, weil halt Haier defensiv keine Stabilität gebracht hat, was ja normalerweise eben das Plus ist bei ihm. Oder hätte sein können. Ich meine, wir haben ihn als Linksverteidiger auch letztes Jahr nicht überzeugend gefunden, und da konnte man eben auch noch auf Dysfunktionalität in der Gesamtmannschaft verweisen, aber der ist da einfach nicht so gut aufgehoben. Das kann man auch nach dieser kurzen Saison vielleicht schon mal als ersten Warnhinweis nehmen. Und dann bringst du halt Rossmann rein und kriegst halt dadurch das mehr Tempo. Und auf der anderen Seite das Gleiche. Zimmermann hat nicht den Spielanteil gehabt, den er früher hatte. Und der Vergleich zu Lundahl ist ja nicht, dass er Lundahl irgendwie der technisch versiertere Spieler ist, sondern er bringt auf den ersten Metern einfach mehr Punch rein. Er hat den größeren Körper natürlich, aber halt auch einfach Tempo. Nicht auf die lange Strecke, aber halt in den ersten Schritten ist er halt da. Und das ist schon etwas, was ja irgendwie gut ist, wenn man das halt gegen Schweinfurt sieht, dass halt von der Bank was verändert wird, und es hat auch einen Impact. Das konnte man sofort sehen in dieser zweiten Halbzeit. Aber im Prinzip ist ja so eigentlich Zimmermann, gerade wenn man sich überlegt, wie Lundahl auf die gesamte Saison gesehen letztes Jahr performt hat, schon wichtig, dass der irgendwie da ist, ja. Und so andere Fragezeichen ist insgesamt in diesem ersten Halbzeit, wenn man darauf gesehen hat, wie das Mittelfeld, das Zentrum halt irgendwie keinen Ball nach vorne bringen konnte, nichts kreieren konnte. Also Asusi versucht das dann manchmal so selber zu erzwingen, aber meines Erachtens verschleppt der Bälle eher dann, wenn er den Ball nicht frühzeitig abgibt. Das ist etwas, das mir schon vorher aufgefallen ist, das konnte man gegen Schweinfurt sehen. Sotiris, Fragezeichen, also richtig, weiß ich noch nicht, was der so gemacht hat. Ja, also der ist jetzt keiner, der irgendwie total negativ auffällt, wobei in der zweiten Halbzeit können wir schon mal drüber sprechen. Aber man hat jetzt zum Beispiel beim Vergleich zu Appelkamp auch nicht gesehen, auch in der ersten Halbzeit nicht gesehen, dass da irgendwie mehr anbietet. Wobei er natürlich vor diesem Rasmussen-Elfmeter halt schon die Balleroberung hatte und so. Und Itten. Itten ist, glaube ich, das größte Fragezeichen. Weil den fand ich über lange Zeit in diesem Spiel überhaupt nicht eingebunden. Er hat sich gar nicht angeboten. Er war nirgendwo irgendwie in Passmomente eingebunden. Er hat wenig erobert. Es liegt vielleicht auch einfach an diesem, ne, Spielsituation. Schweinfurt steht tief und so weiter und so fort, aber über lange Strecken dieses Spiels fand ich ihn wenig überzeugend und auch in der Gesamtsaison bisher habe ich da jetzt noch nicht total die Knaller-Sachen gesehen. Das heißt, kann alles noch werden. Ne? Der muss auch erstmal ankommen, aber das ist auch ein Fragezeichen, was sich schon nach dieser ersten Halbzeit bildete und was sich auch nach dem Spiel ehrlicherweise nicht aufgelöst hat.
Ja, und du sorgst auch wirklich jetzt mit deinen Worten nochmal dafür, dass ich, glaube ich, noch mehr Sorgen bekomme, vor allen Dingen eben um die Außenverteidigerposition, als ich das, glaube ich, eh schon hatte, ne? Also einfach, wenn man halt bedenkt, dass auf links die Situation ja eben jetzt schon vor dem dritten Spieltag so katastrophal ist, wie wir es uns in vor der Saison halt eben ausgemalt haben als Worst-Case-Szenario, dass halt Lenz und Ijoa halt irgendwie lange Zeit ausfallen werden und das halt eben parallel so. Da sind wir jetzt einfach quasi seit Saisonstart sind wir halt jetzt dort. Und das heißt, das ist einfach mehr oder weniger schon komplett gescheitert, zumindest halt wie für den ersten Teil der Saison. Und auf rechts, wenn du da hast du dich ja letztendlich entschieden mit Zimmermann, der letzte Saison ganz viel auf der Bank gesessen hat, weil er halt eben diese Tempodefizite hat, in die Saison zu gehen, und eben mit Lundahl, der halt eben diese großen Defizite mit dem Ball am Fuß hat. Und wenn du halt dann eben auch einen Zimmermann da in der Halbzeit eben schon wieder rausnehmen musst, um halt Lundahl zu bringen. Das mag jetzt mit Lundahl halt gut funktioniert haben gegen so einen Gegner wie Schweinfurt, wo du dann halt in der zweiten Halbzeit ja nicht nur bei den Szenen, wo Lundahl gut aussieht, sondern eben ja auch ganz generell sieht man das ja, dass du einfach sehr, sehr, sehr viel Platz bekommst. Das mag dann mal funktionieren. Aber dass ein Lundahl seine Stärken mal so ausspielen kann, das sehe ich ehrlicherweise in der zweiten Liga überhaupt nicht passieren, dass man das halt eben 1:1 so transformieren kann. Und das sehe ich jetzt anhand von den Szenen, die ich halt in den Highlights gesehen habe, auch für viele andere Sachen, die da halt gut aussehen, dass ich mir halt denke, so, ja, okay, so viel Platz bekommst du halt in der zweiten Liga auf keinen Fall.
Das ist die Glas-halb-leer Überlegung, ja. Für das Spiel gegen Schweinfurt muss man konstatieren, dass der Move mit Rossmann und Lundahl halt die Wende eingebracht haben. Die Fortuna wird dieses Spiel am Ende gewinnen und auch verdient gewinnen. Nicht nur, weil man immer von kurzer Zeit auch von Fehlern der Schweinfurter profitiert, sondern weil einfach ein anderer Zug drin war. Das war einfach zu merken in dieser zweiten Halbzeit. Also nicht nur vom Tempo her, was Rossmann und Lundahl aufgebracht haben, und auch die Körperlichkeit, die Lundahl gegen die Schweinfurter irgendwie noch gut einbringen konnte, sondern ich fand, insgesamt hat die Mannschaft in der zweiten Halbzeit, mit Beginn der zweiten Halbzeit, sehr gewirkt, so, das Spiel, das gewinnen wir hier. Oder das wollen wir zumindest gewinnen. Das war mehr Einsatz und das war auch gut zu sehen. Ja, das will ich gar nicht kleinreden. Natürlich läuft dann viel gut. Es läuft insofern gut, dass dann Lundahl wahrscheinlich knapp nicht im Abseits war, aber es sah schwierig aus. Gut, dass der Assistent, der Herr Dino-Frisur aus einer früheren Pokalzeit, die richtige Entscheidung fällt und Lunda laufen lässt. Und dann macht das natürlich auch ein toller Pass auf Appelkamp, der sich dann halt auch belohnt für das bis dahin auch gute Spiel von ihm oder einsatzfreudige Spiel von ihm. Und das 2:1 fällt natürlich wenig später nach einem Fehler von Schweinfurts Torwart, der ansonsten halt mehr Sachen rausgeholt hat, auch in der ersten Halbzeit, in den wenigen Momenten, die Fortuna hatte, immer da war. Und dann ist halt Itten da und macht das 2:1 und dann entstehen eben die Räume. Ne? Dann muss halt Schweinfurt mehr machen, werden müder, haben sich aufgerieben in diesem Spiel vielleicht auch ein Stück weit. Und dann nutzt die Fortuna diese Räume. Aber auch gut, oder sie hätte es sogar noch besser ausnutzen können, wenn man dann die hochklassigen Chancen, die man hatte und die man sich kreiert hat, vor allem halt Muslija kann halt diese Räume dann, wenn du den Platz gibst, dann siehst du halt, was der halt für Dinge tun kann, ne? Aber natürlich, das habe ich mir auch gedacht, da ist schon auch viel, viel Luft. So. Insgesamt, wenn man auf dieses Spiel schaut, dann, ich glaube, da ist jetzt niemand im Düsseldorfer Trikot, der oder auch in auf den unter den Fans, der jetzt irgendwie sagt, ah, souverän, munter putzen, das war doch mal genau das, sondern es war ein am Ende souveräner Sieg, der aber die Probleme, die man die Saison schon hat sehen können, auch gezeigt hat. Also zum Beispiel auch bei dem 3-2, wo man ja schon noch mal kurz durch die Zähne atmen musste, dass das nicht irgendwie doch noch mal schief geht. Kurz vorher war ja auch schon dieser Lattentreffer gefallen. Da hat dann halt Tune auf der Pressekonferenz sehr über, dann er hatte diese Szene überhaupt nicht mehr richtig im Kopf und meinte, ja, dann hat er dann irgendwie den Linksverteidiger Rossmann, der ist eben nicht erfahrener Linksverteidiger, da passiert sowas mal. Ehrlicherweise bei beiden Szenen, wenn ich das richtig erinnere, sowohl der Fernschuss, der an die Latte geht, als dann auch eben die Szene, die dann zum 3-2 führt, sieht Sotiris meines Erachtens nicht gut aus. Also er verliert den Ball, wenn ich mich richtig erinnere, beides Mal und macht dann das den Weg auch nicht zu. Zugegeben, Rossmann ist dann da vielleicht auch nicht in der perfekten Zweikampfsituation, aber trotzdem ist das nicht nur die Konsequenz, wir haben jetzt einen Offensiven auf die Linksverteidigerposition geschoben, sondern da hakt dann auch mehr.
Ja, ich finde auch bei Sotiris hat man jetzt eigentlich in allen Spielen irgendwie gesehen, dass es halt sehr viel Licht und sehr viel Schatten halt irgendwie gibt. Also der hatte eigentlich immer zwei, drei Szenen, wo er richtig schlecht aussah und dann aber auch mal gegen den Ball irgendwie immer ein, zwei, vielleicht auch mal drei giftige Szenen, wo er sehr gut aussah. Aber so richtig überzeugt bin ich von ihm bisher irgendwie auch nicht. Auch bei Rasmussen muss ich sagen, der hat ja, glaube ich, jetzt auch gestern von allen Offensivspielern da irgendwie am wenigsten gute Szenen gehabt. Bin ich ehrlicherweise ein bisschen enttäuscht. Also da habe ich auch nach der ersten Halbzeit gegen Bielefeld und nach den Testspielen mir wesentlich mehr erwartet. Also ich hoffe, da kommt jetzt irgendwie noch mal ein bisschen mehr. Vielleicht ja dann irgendwie auch nach der Länderspielpause, wo man sich irgendwie noch mal sortieren kann. Aber ja, allgemein weiß ich halt wirklich nicht so richtig, ob man jetzt auf so super vielen Szenen, Abläufen und Mustern halt irgendwie richtig aufbauen kann für das kommende Spiel gegen Paderborn, auch wenn es natürlich einfach unglaublich wichtig ist, dass man sich halt dieses positive Erfolgserlebnis eben geholt hat. Und ja, und es ja natürlich auch einfach für den Gesamtverein super, super wichtig ist, dass man einfach erstmal in der nächsten Runde des Pokals halt eben steht.
Es ist ja der easy way out hier ist ja immer zu sagen, das ist halt vielleicht den Preis, den man bezahlen muss, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man halt Spieler verpflichtet, die keine Spielerfahrung haben im letzten Jahr. Also Rasmussen nicht, Sotiris nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und in einigen Momenten sieht man das denen dann halt auch, glaube ich, an. Das, was halt Wettbewerbshärte und ja, einfach so Abläufe im Kopf und im Körper vielleicht einfach fehlen. Bei Rasmussen meine ich das zu sehen und bei Sotiris kann man solche Fehler, die er drin hat, auch damit erklären. Und das ist natürlich Teil des Risikos, das man halt eingeht als vielleicht allgemein als Zweitligist, wenn man solche Spieler kauft oder darauf setzt. Und es ist natürlich bei beiden so, dass sie nicht irgendwie langsam herangeführt werden können, ne? Wie das vielleicht bei Schmidt zwischenzeitlich auch schwierig angedacht war, sondern sie müssen halt sofort in einer sich findenden Mannschaft ihren Beitrag leisten und auch einen wichtigen Beitrag leisten. Jetzt kann man ja immerhin sagen, vielleicht wird Rasmussen auch dadurch entlastet, dass hoffentlich Muslia und hoffentlich Appelkamp in der Mitte und links noch was anbieten und ihm dann vielleicht auch Räume schaffen. Ja, man mag sich das ja vorstellen, dass der Ball halt über links gehalten wird. Dann muss man aber natürlich auch da die Spieler haben und dann halt Muslia mit einem Seitenwechsel einen Rasmussen ins Tempo bringen kann. Ja, oder solche Sachen kann man sich ja vorstellen, die ihm vielleicht dann auch entgegenkommen. Ja.
Ja, dann habe ich natürlich noch eine Frage an dich, vor allen Dingen zum Spiel gegen den Ball, was ja dann glaube ich schon, wenn man sich anschaut, wie viele der gefährlichen Situationen rausgespielt werden in der zweiten Halbzeit, wie die Tore erzielt werden. Aber auch eben im Hinblick darauf, das ist ja sowieso in der zweiten Liga wahrscheinlich dann ab dem Wochenende vielleicht noch wichtiger werden wird, weil man wieder weniger Ballbesitz haben wird. Ist dir das verbessert vorgekommen? Also ich meine, gerade wenn man vielleicht auch den ein oder anderen individuellen Spieler sich anschaut, also besonders Appelkamp, das ist ja wirklich ganz, ganz hervorragend. Wenn der mal immer mit diesem Enthusiasmus gegen den Ball arbeitet, dann ja, sind wir ja, glaube ich, auch alle viel, viel weniger kritisch gegenüber ihm, und dann hat er ja auch eigentlich mit seiner Kreativität immer einen Platz in der Startelf halt sicher. Allerdings ruft er das ja wirklich kaum ab. Kannst du da wirklich irgendwie sagen, dass du halt insgesamt eine Verbesserung im Spiel gegen den Ball gesehen hast bei der Fortuna?
Nicht wirklich. Also ehrlicherweise, es fing gut an in der ersten Halbzeit, in den ersten Minuten. Ja, das wirkt dann ja im Nachhinein auch länger, als es dann eigentlich ist, weil man ja gerade in diesem Spiel neu ankommt und irgendwie alles so ein bisschen kennenlernt als Zuschauer. Dann wirken, glaube ich, diese ersten 2 Minuten manchmal wie 5 Minuten. Da war das noch sehr aggressiv draufgehen. Das hat sich dann halt sehr stark, hat dann sehr stark nachgelassen, was, glaube ich, diesen Eindruck dann verstärkt hat, dass halt diese Zeit auch mehr Schweinfurt gehört. Die hatten schon ihre Momente auch waren 2, 3 Mal im Strafraum, aber das hat die Fortuna eigentlich relativ souverän auch verteidigt bekommen. Und dann in der zweiten Halbzeit, gerade nach den schnellen Toren, die dann fallen, finde ich das irgendwie schwer zu sagen. Es ist halt ein Spiel, wo die Fortuna viel mehr Ballbesitz hatte. Und da hat man die Probleme gesehen im Spiel gegen den Ball. Das heißt, verbessert oder verschlechtert, weiß ich nicht, ob das Spiel da so aussagekräftig ist. Ehrlicherweise. Also, weil da, glaube ich, irgendwie so eigene Sachen passiert sind, die es mir schwer fallen, zu bewerten. Wie gesagt, bei Appelkamp ist es mir aufgefallen, positiv aufgefallen. Bei allen anderen ist es schon da, aber du musst auch haushalten, bei so einem Spiel hast du eh mehr Ballbesitz und dann lässt es halt nach.
Ja, gut, also ich hatte ja ein bisschen gehofft, mir zumindest da jetzt irgendwie noch was Positives irgendwie von dir abholen zu können, aber
Ja, ich meine, in der zweiten Halbzeit, das steht dann halt irgendwann, ne, also dreht sich, da hat die Fortuna, das hat, die Fortuna hat sich dieses Spiel verdient dann in der zweiten Halbzeit gegen einen Drittligisten, der noch nicht so viele Punkte hat in der dritten Liga. Aber mehr ist es nicht. Also ich finde, es ist kein Muster ohne Wert. Deshalb ja die ganzen Fragezeichen, die ich zwischendurch mal benannt hatte. Aber ich würde da jetzt auch nicht zu viele. Also auch im positiven Sinne, ja, auch ein Appelkamp kann gegen Paderborn schon wieder ganz anders aussehen. Wir sind immer noch in dieser Phase, wo man halt beobachten muss und wo man halt unzufrieden damit sein kann, dass die Fortuna noch nicht so weit ist und dass die Spiele insgesamt auch gegen Schweinfurt, wenn man sich die 90 Minuten anguckt, nicht ideal waren und da immer noch Probleme da sind, gerade wie man Tore gegen tiefstehende Gegner erzielen will. Und was auch da zu sehen war, ist halt, das haben wir auch schon letzte Woche gesagt, ist halt die Tempodefizite in der Rückwärtsbewegung. So, das ist nicht weg, wie auch. Mal gucken, was Paderborn draus macht.
Ja, da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Trotzdem muss ich sagen, gehe ich da jetzt wirklich, also wenn ich mir überlege, wie ich halt, wir haben es gerade angesprochen, wie man sich da in der Halbzeit gefühlt hat. Also wenn ich mir überlege, wie es mir gestern als Fortuna-Fan so gegen 19 Uhr ging, da gehe ich jetzt doch ganz, ganz anders in dieses Paderborn-Spiel rein, weil halt eben nicht dieser unglaubliche Dampf halt eben unterm Kessel ist so, ne? Sondern du hast halt irgendwie dir jetzt irgendwie erstmal so ein bisschen Ruhe verschafft, und du hast halt vor allen Dingen dir auch diese Möglichkeit geschafft, in diesem wunderschönen Wettbewerb, der eben der DFB-Pokal ist,
Ja.
der halt eben nochmal ein bisschen Losglück vielleicht zu haben, vielleicht oder auch einfach mal wieder ein Heimspiel zu haben. Ich meine, wir wissen alle, wie lange das mittlerweile her ist. Von daher, ja, wäre natürlich ganz, ganz großartig. Und ja, da und darüber können wir uns jetzt auf jeden Fall, ich glaube, sogar über 2 Monate erstmal freuen, dass wir eben noch dabei sind. Ich glaube, es geht erst irgendwie Ende
Jo.
Oktober weiter. Ja, genau.
Freut man sich auf Paderborn? Eher nicht, oder?
Ja, eher nicht, aber im Augenblick würde ich mich eigentlich auf kaum irgendeinen Gegner freuen. Von daher bin ich jetzt, glaube ich, bei den Problemen, die Fortuna gerade mit dem Ball gegen tiefstehende Gegner hat, bin ich jetzt gerade erstmal relativ froh, dass man nicht wieder vor so eine Aufgabe gestellt wird, jetzt direkt gezwungenermaßen, sondern dass man erstens auswärts spielt und dass man zweitens auch bei einer Mannschaft spielt, die auf jeden Fall irgendwie auch ein bisschen was mit dem Ball anfangen will und die sich halt auch durchaus irgendwie Chancen ausrechnet, im oberen Drittel dabei zu sein, so ja, dass man da halt eben nicht so gezwungen ist, irgendwie das ganze Spiel halt irgendwie was kreieren zu müssen und irgendwie nervös wird, wenn es nach 30 Minuten irgendwie noch 0:0 steht zum Beispiel, sondern dass man da halt einfach mehr oder weniger auf so einer gefühlten Augenhöhe in so ein Spiel reingeht.
Was ich mir wünsche für dieses Paderborn-Spiel, und du kannst ja vielleicht auch gleich nochmal so zwei, drei Sachen zum Gegner sagen. Also neben dem Sieg, jetzt habe ich das Mikro gerade weggebamst, aber ich hoffe, das hat man nicht so übel gehört, ist natürlich, wünscht man sich einen Sieg, ja, oder halt einen Punkt. Also eigentlich einen Sieg, weil die Situation ist gerade nicht so gut. Zwei Niederlagen, sollte man jetzt schon mal ein paar Punkte holen. Aber wenn man so kleine Sachen sehen will und sich so an, so in die Saison langsam rankommt, Torchancen wären gut.
Ja, das ist richtig, aber ich weiß nicht, was ich da höher gewichten würde. Also ich glaube, wenn man jetzt in Paderborn verlieren sollte, dann sind wir auf jeden Fall auch ganz, ganz schnell wieder bei ähnlichen Gedanken und Diskussionen, wie wir sie halt gestern um 19 Uhr gehabt haben. Und ja, von daher ist es vielleicht ja auch nicht so schlecht, dass man halt in der Vergangenheit jetzt ja irgendwie Paderborn so als Angstgegner ja auch so zumindest ab und zu so ein bisschen geknackt hat, dass man da letztes Jahr auswärts gewonnen hat, dass man dieses Corona-Auswärtsspiel hatte, wo man mit irgendwie 11 oder 12 spielfähigen Feldspielern dahin hinfährt und irgendwie dieses Unentschieden holt und dass man da halt irgendwie mittlerweile halt denkt, ja okay, so wenn die Mannschaft mit dem Rücken zur Wand steht, dann haben wir durchaus in letzter Zeit auch mal in Paderborn irgendwie was mitgenommen und es wäre ziemlich gut, wenn man das jetzt an diesem Wochenende schon tun würde, weil ja, wie gesagt, ansonsten gehen halt diese Diskussionen hier dann doch irgendwie relativ schnell wieder los, glaube ich.
Das ist, ja, in die Situation hat man sich halt jetzt auch ein bisschen gebracht, dass man halt so ergebnisabhängiger ist, ne? Wenn man halt die ersten beiden Spiele auch nur unentschieden gespielt hätte, könnte man halt so irgendwie wenigstens in so einen Prozess reingehen, dass man eben sagt, okay, wenn man jetzt gegen Paderborn nicht gewinnt, aber dafür halt irgendwie die bessere Mannschaft war oder keine Ahnung, irgendwie viele Torchancen kreiert hat, die dann vielleicht noch nicht umgesetzt werden konnten. Aber da fehlt mir auch gerade so ein bisschen die Fantasie, dass das kommt. Ehrlicherweise, aber
Absolut.
das wird man sehen. Ich glaube, die interessanten Fragen mit Blick auf die Fortuna sind, wer spielt Linksverteidiger? Wer spielt Rechtsverteidiger? Vielleicht, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass vorne rum groß geändert und gewechselt wird. Dafür hat es dann zu viele Argumente gegen Schweinfurt gegeben, für Muslia und für Appelkamp, allein wenn man auf die Scorerpunkte guckt. Itten ist alternativlos. Da kann er eigentlich fast sonst was machen, sonst was leisten. Aber ja, das ist, dass man so früh in der Saison, und gerade weil man Linksverteidiger verpflichtet hat, in der Saison halt jetzt schon darüber reden muss, dass man auf Außen irgendwie Probleme hat. Klar, wenn man will, irgendwie noch einen Stürmer holen, weil Edna sonst alternativlos ist, aber so ein Linksverteidiger noch dazu oder irgendwie einen, der da polyvalent, obwohl da hat man ja auch mit Haier schon einen Polyvalenten, der jetzt nicht ganz so überzeugt bisher auf der Linksverteidigerposition. Aber Wenn da einer vom Erstligabus irgendwie runterfallen würde, auf irgendwelchen Bänken oder Tribünen sitzen, würde ich den jetzt schon mitnehmen.
Ja, aber das wäre dann wieder genau das gleiche Problem, ne? Also es müsste dann natürlich schon jemand sein, der wirklich auch sofort Qualität bringen kann. Also ja, Leute, klar, die halt viel auf Bänken und Tribünen gesessen haben, hat man ja geholt, die ja auch dann teilweise mit guten Gründen dort gesessen haben, weil sie halt eben nicht spielfähig gewesen ist. Und dann würde man halt noch einen weiteren Spieler dazu holen, der halt keine Spielpraxis mitbringt. Also weiß ich nicht, die...
Ja, einen anderen kriegst du aber jetzt
genau,
nicht mehr, ne?
Genau, das ist halt eben genau die Sache, ne? Du hast halt wieder mal irgendwie, weiß ich nicht, so Spieler wie Hannover das halt gemacht hat, ne? Die halt mit Maurice Neubauer von Elversberg den Linksverteidiger holen, der letztes Jahr halt über 30 Spiele gemacht hat und ein Leistungsträger war, ne? Solche Spieler gibt's halt immer ablösefrei zu holen im April, im Mai, und da hat die Fortuna halt mal wieder nicht zugeschlagen, auch generell ja einfach wenige Leute geholt, die halt eben in den letzten 1, 2, 3 Jahren halt wie ja halt Zweitliga-Erfahrung irgendwie mitbringen, und ja, das, und dadurch ist die Situation jetzt halt ebenso wie ist, wie sie ist, aber ja, das heißt natürlich nicht, dass man den Kopf in den Sand stecken muss und dass diese Situation nicht irgendwie zu meistern wäre. Denn ja, gegen Paderborn geht es jetzt ja auch nicht gegen irgendeine Mannschaft, die unglaublich übermächtig ist, aber natürlich gegen eine Mannschaft, die man extrem ernst nehmen muss und die trotz dieses ewigen kleinen Umbruchs, den man in Paderborn eigentlich jeden Sommer zu haben scheint, dann auch wieder relativ gut gestartet sind mit einem Unentschieden und einem Sieg in der Liga und einem ziemlich souveränen Weiterkommen im DFB-Pokal, auch gegen einen Drittligisten, gegen Viktoria Köln. Da lag man zur Pause schon 3-0 vorne und hat es dann mit 3-1 locker über die Zeit gebracht. Ja, wie eigentlich jeden Sommer hat Paderborn den ein oder anderen Leistungsträger gehen lassen müssen, hat dafür auch gutes Geld eingenommen und hat eben, und das ist wahrscheinlich die wichtigste Personalie, einen Wechsel auf der Trainerposition vorgenommen. Lukas Kwasniok ist in die erste Liga gewechselt und ja, Paderborn hat ihn mit einem, ich glaube, wahrscheinlich für uns alle oder zumindest für die meisten von uns mit einem No-Name ersetzt, nämlich mit Ralf Kettemann, kommt aus der U19, also ist U19-Trainer gewesen beim Karlsruher SC und ja, da dann direkt in die zweite Liga, in den Herrenbereich zu gehen, auf jeden Fall ein ziemlich großer Sprung, also sehr, sehr interessant, dass man diesen Weg halt geht. Und es zeichnet sich jetzt so ein bisschen ab, dass Kettemann erstmal an diesem pragmatischen, ziemlich flexiblen Ansatz von Kwasniok festhält, spielt auch mit einem 3-4-3 meistens oder 3-4-2-1, genau die beiden Systeme, die Kwasniok halt meistens hat, eben auch spielen lassen. Und ja, vielleicht möchte man jetzt sogar noch etwas mehr Gewicht sogar noch darauf legen, dass man in der Mitte im Sturm halt so einen Zielspieler hat, so wie das letztes Jahr mit Adriano Grimaldi häufig passiert ist. Dazu hat Paderborn jetzt nochmal einen ähnlichen Stürmertyp dazugeholt mit Steffen Tigges. Also über den wird ja auch immer sehr, sehr viel geschrieben und teilweise auch gelacht, aber der bringt auf jeden Fall eine sehr, sehr ordentliche Körperlichkeit mit. Und ja, und wen sonst versucht man halt eigentlich größtenteils die Abgänge irgendwie intern aufzufangen. Also die einzigen beiden Spieler, die bisher viele Minuten gesehen haben, die neu sind mit Betzner und Copado, zwei offensive Außen, die aus der dritten Liga gekommen sind, aber auch die standen jetzt zum Beispiel im Pokal nicht in der Startelf, sondern einfach 10 Spieler, die auch letztes Jahr schon beim SC Paderborn unter Vertrag standen. Also finde ich sehr, sehr spannend, dass man da halt irgendwie eher diesen konservativen Ansatz bisher wählt. Aaron Zehnter, an den erinnern wir uns noch, der auf der linken Schiene gespielt hat letztes Jahr, der so unglaublich starke Flanken geschlagen hat, viele Assists gegeben hat, den hat man jetzt im Augenblick dadurch ersetzt, dass man Raphael Obermeier, den Kapitän, von der rechten Schiene auf die linke Schiene gezogen hat und einfach Obermeiers Backup jetzt auf der rechten Schiene spielt, und funktioniert eben ganz gut. Ja, aber man ist da schon fast gar nicht mehr überrascht von, finde ich ehrlicherweise. Also irgendwie bei Paderborn denkt man ja immer, ja, eigentlich ist egal, was die tun, irgendwie scheint das am Ende immer zu funktionieren. Das Herzstück von Paderborn, würde ich ganz sicher sagen, ist weiterhin das zentrale Mittelfeld. Da hat man einmal mit Castagneda den absichernden Sechser und neben ihm hat sich jetzt Luis Engels festgespielt, den habe ich letztes Jahr schon einmal kurz vorgestellt. Da hat er dann auch mit 17 Jahren den Startelf-Einsatz in der Düsseldorfer Arena gehabt. Sah dann kurz so aus, als ob er vielleicht wirklich Stammspieler werden könnte, eben mit 17 Jahren. Hat sich dann letztendlich nicht so richtig festspielen können in der Rückrunde, weil er da den Fokus auf seine Abiturprüfung gelegt hat. Allerdings ist das jetzt vorbei und er war jetzt in den ersten Spielen in der Liga jeweils immer einer der besten Spieler bei Paderborn, also der deutlich kreativere Spieler, der halt irgendwie auch wirklich vorne reingeht, also auch so ein bisschen so ein Box-to-Box-Element hat. Also großes Talent, 18 Jahre, wie gesagt, und ja, eben auch Sohn von Daniel Farke, der ja gerade Ao Tanaka in der Premier League trainiert zum Beispiel. Ja, ich glaube, wir haben zur Fortuna jetzt schon eigentlich alles Wichtige gesagt. Ich würde dir da eigentlich auch zustimmen, Jan, dass ich nicht davon ausgehe, dass man so wahnsinnig viel wechseln wird. Die Außenverteidigerpositionen sind wirklich super spannend, wofür man sich da entscheiden wird. Im Zweifel tun wahrscheinlich immer wieder den konservativen Ansatz wählen wird.
Ja.
Und ja, und dann gäbe es für mich doch noch irgendwie so dieses ganz kleine Fragezeichen, ob nicht irgendwie Appelkamp Muslia vielleicht ein bisschen zu offensiv ist und ob man nicht doch irgendwie Hetwa wählt einfach oder sogar Rossmann, weil die ja vielleicht einfach ein bisschen mehr Schnelligkeit und dadurch halt eben auch Schnelligkeit im Rückwärtsgang vielleicht mitbringen.
Ja, also Muslia defensiv hat mich jetzt auch nicht überzeugt gegen Schweinfurt, auch wenn man da jetzt nicht total gesehen hat, wie der funktioniert, wenn ne, aber ja, mein Bier ist auch gleich alle und es ist doch ein guter, es ist einfach schon Druck auf dem Kessel in dieser Phase der Saison. C'est la vie, so muss man das, damit muss man jetzt irgendwie umgehen und vielleicht sind die Bilder vom nach dem Schweinfurt-Spiel, wo man eben die Geschlossenheit zeigen wollte und das sind vielleicht die Bilder, mit denen man auch nach Paderborn gehen kann und dann hofft man aufs Beste und es gibt ja noch jede Menge Länderspielpausen, keine Ahnung. Ne? Die Saison ist noch lang.
Ach, sehr schön. Wunderschöne Phrase,
So.
mit der wir hier die Schleife
Ja.
um die Folge binden. Und genau, dann werden wir hoffentlich nächste Woche vielleicht wieder etwas positiver als in dieser Woche über die Fortuna sprechen, nach dem Spiel gegen Paderborn dann.
Genau. Macht's gut. Ciao.
Bis dann. Tschüss.